Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Sendung. Und am Mikrofon ist Andrea Marti. In einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung, Halt und Wahrheit suchen, lädt uns die Kirche ein, neu auf ihre geistlichen Wurzeln zu schauen. Die katholische Kirche ist mehr als eine Institution. Sie ist lebendiger Leib Christi, getragen durch eine gewachsene Hierarchie, die Dienst und Sendung zugleich ist. Und heute im ersten Teil von drei Sendungen. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein spricht zu uns über das Thema die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörerfamilie, mein Name ist Kaplan Dr. Tobias Hauenstein. Ich bin immer dankbar, wenn ich ein bisschen mitarbeiten darf beim Radio. Das Thema heute ist die Heilige Katholische Kirche und ihre Hierarchie. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Die katholische Kirche ist der Himmel auf Erden und ja, das Volk Gottes, die Familie Gottes, könnte man sagen. Wir sollten die Kirche wirklich lieben, wie der große Priester aus Deutschland, Pater Kentenich, der gesagt hat, schreibt das bitte auf meinen Grabstein, Dilexit Ecclesiam, er hat die Kirche geliebt. Mögen wir auch die Kirche immer besser kennenlernen und lieben. Wichtig ist hier auch, dass man eben lernt, was wirklich der katholische Glaube ist, wie auch die Sachen eingerichtet sind von Gott. Wir hören in unserer Zeit oftmals dann von Gläubigen, die sagen, ich habe die Schnauze voll, ich verlasse jetzt die Kirche. Und man könnte diesen lieben Gläubigen sagen, schau mal her, wenn jetzt der Pfarrer dich ärgert oder wenn du dich über den Bischof ärgerst, ich denke, wir haben schon viele Ärgernisse eben in dieser Zeit. Aber wir sind in der Kirche wegen Gott und wegen Jesus Christus und nicht wegen irgendeinem Pfarrer, Bischof. Der Pfarrer kommt, der nächste Pfarrer kommt irgendwann, der andere geht. Bei den Bischöfen ist es genauso, aber die Kirche ist von Jesus Christus, von Gott selbst gegründet. Auf den Felsen Petri und die Mächte der Hölle werden sie nicht besiegen können. Das Glaubenswissen sollte, denke ich, gehoben werden bei uns. Wenn ich an meine eigene Bekehrungsgeschichte denke, das kurz noch am Rande, da bin ich damals als Profanstudent zum Pfarrer gegangen in der Stadt, in der ich studiert hatte. Und dann hat er gesagt, ja, normalerweise braucht man hier Konvertitenunterricht. Aber ich sehe, sie haben sich schon intensiv damit beschäftigt. Da müssen wir eben nichts machen. Und dann wurde ich eigentlich bar jedes Glaubenswissens einfach gefirmt. Auch ohne Beichte vorher. Das ist immer wichtig, dass wir den normalen katholischen Glauben vertiefen. Auch als Schutz gegen Irrtum. Als Schutz für den eigenen Glauben. Wir leiden mit der Kirche auch in dieser Zeit. Wir schreiben hier das Jahr 2026 im Frühling. Es gibt viel Verwirrung. Ja, man hat manchmal schon den Eindruck, das ist irgendwie wie Bischof gegen Bischof, Kardinal gegen Kardinal. Und das ist eben wichtig, dass man einfach informiert ist, was ist der normale katholische Glaube. Und dann weiß man eben, wie es der heilige Paulus in der Bibel gesagt hat, dass das nicht gehen kann, dass irgendeiner kommt, ein anderes Evangelium predigt, auch wenn das ein Engel wäre. Das, was katholisch ist, das wird auch immer katholisch bleiben. Die katholische Kirche ist eine sehr große Gemeinschaft. Weltweit gehören ca. 1,4 Milliarden Menschen der katholischen Kirche an. Man kann die Katholiken unterscheiden in Laien und Kleriker. Das ist gar nicht abschätzend gemeint. Das ist einfach die Definition dieser beiden Begriffe. Die größte Gruppe in der Kirche sind die Laien. Das kommt vom griechischen Wort Laikos, zum Volk gehörig. Gläubige, die kein geistliches Amt innehaben, also keine Weihe empfangen haben. Man könnte sagen, die ganz normalen Gläubigen, und das ist sehr wertschätzend gemeint hier. Der Klerus bzw. die Kleriker sind diejenigen Christen, die eben eine Weihe erhalten haben, also Diakone, Priester und Bischöfe. Man nennt sie auch Geistliche, da sie eine geistliche Vollmacht eben durch die Weihe bekommen haben. Durch die heilige Taufe gehören die Laien zur Kirche. Es gibt das allgemeine Priestertum und es gibt das Weihepriestertum. Da gibt es auch viel Verwirrung in unserer Zeit. Das ist schon wichtig und gut, dass eben wir wissen, dass jeder Getaufte eben auch mit dem allgemeinen Priestertum beschenkt ist. Dass zum Beispiel der Familienvater in der Familie eben auch sozusagen der Familienpriester in Anführungsstrichen ist, dass er die geistliche Führung der Familie innehat, dass er dieser Verantwortung auch nachkommen sollte, dass jeder Getaufte segnen kann, dass die Eltern ihre Kinder segnen sollten. Aber wichtig ist auch dann die Abgrenzung und dass eben manche Sachen dem Weihepriestertum oder den Geweihten eben vorbehalten sind. Dass die Kirche schon weiß, warum sie zum Beispiel sagt, dass eben die Predigt in der Heiligen Messe nur von einem Diakon, Priester oder Bischof gemacht werden kann. Es gibt sehr viele heilige Laien in der Kirchengeschichte, ganz, ganz große Männer und Frauen. Jeder, wenn er ein normaler Gläubiger ist, sage ich einmal, kann sich nützlich machen, kann Vorträge halten. Da gibt es viele heiligmäßige Menschen, die in der Welt herumreisen, die für den Lebensschutz sprechen. Da gibt es viele gute Professoren, Professorinnen an den Universitäten. Ich kenne eine sehr gute Professorin, jetzt in Pension aus den USA, die eben an der berühmten Steubenville University in den USA unterrichtet hat. Aber dass wir das nicht vermischen und schon auch katholisch bleiben in diesem Punkt, was dann Sache des Geweihten ist. Besondere Berufungen in der Kirche, kann man sagen. Die Ehe ist eine besondere Berufung auch. Und ein Leben, das ganz Gott geweiht ist, Priester, Mönch, Ordensschwester. Es gibt auch gottgeweihte Jungfrauen. Dazu später mehr. Die Kirche ist gegliedert in verschiedene Diözesen, also Bistümer. Ein schwieriges Wort, Diözese. Das ist also eine Teilkirche. Und jede Diözese wird von einem Bischof geleitet. Wenn man hier versucht, einen Vergleich zu ziehen, könnte man sagen, das kann man vielleicht mit den Bundesländern irgendwie vergleichen in Deutschland. Ich bin gerade hier in Bayern, da gibt es dann einen Ministerpräsidenten. Oder in der Schweiz gibt es dann die verschiedenen Kantone. Es gibt also in der katholischen Kirche hunderte von Diözesen. Das ist auch interessant, wie groß da die Unterschiede sind. Man kann mal auf die Fläche schauen, man kann auch mal auf die Anzahl der Gläubigen schauen. Die größte aktive Diözese nach Fläche findet man hier in der Literatur, ist eben die Diözese Kopenhagen in Dänemark mit einer Fläche von 43.000 Quadratkilometern, größer als die Schweiz, die ungefähr 41.000 Quadratkilometer hat. Es gibt noch größere Gebiete dann als apostolische Präfekturen oder Vikariate in den Missionsgebieten. Das wird dann wirklich sehr extrem hier. Da liest man von einer apostolischen Präfektur Ulaanbaatar in der Mongolei, die 1,5 Millionen Quadratkilometer hat. Ja, möge unsere Kirche auch im Missionsgeist gestärkt werden, mögen alle gesegnet sein, die dort in der Mongolei oder anderswo sich bemühen, den Glauben, den Jesus uns geschenkt hat, zu verbreiten. Kleinste katholische Diözese der Welt nach Fläche, ist nicht gerade überraschend, dass das dann natürlich eben die Diözese der Vatikanstadt ist, mit etwa 881 Quadratkilometern. Ja, oder es gibt sogar noch eine kleinere, dann aber das führt dann sonst zu weit in Gibraltar. Dort gibt es 6,8 Quadratkilometer. Dann kann man mal schauen auf die Anzahl der Gläubigen. Also die größte Diözese der Welt von der Anzahl der Katholiken gemessen ist die Erzdiözese Los Angeles in den USA mit ca. 4 Millionen Katholiken. Da hat der Bischof oder Kardinal die Verantwortung für 4 Millionen unsterbliche Seelen. Afrika zum Beispiel, Erzdiözese Kinshasa, Demokratische Republik Kongo mit ca. 3 bis 3,5 Millionen Katholiken. New York, Chicago, gibt auch bei uns ganz große Diözesen in Deutschland, zum Beispiel Köln, es geht dann auch schon über die Million. Die Diözesen mit den wenigsten Katholiken, da gibt es, ja, auch meine Diözese gehört dazu, Liechtenstein, das Erzbistum hat ca. 30.000 Katholiken. Gibraltar hat auch ungefähr 30.000. Reykjavik, Island, 15.000 bis 20.000. Und dann, das finde ich auch so schön und tröstlich, dass wirklich die katholische Kirche, und nur die katholische Kirche ist katholisch, also allumfassend und auf der ganzen Welt. Es gibt sogar eine Diözese Nuuk in Grönland mit einigen hundert Katholiken. Ja, die Leitung der Kirche, die Hierarchie, also die Ordnung sozusagen. Man muss gleich einmal vorwegschicken, dass das in der Kirche speziell ist und dass das eigentlich, wenn es wirklich katholisch läuft, eine Hierarchie nicht des Befehlens, sondern des Dienens ist. Der schönste Titel, den der Papst hat, ist Servus Servorum Dei. Der Papst ist der Diener Gottes. Wir sollen als Katholiken, ob sie jetzt Laien sind oder hier ein Priester, Diener Gottes sein. Das sollte jeder Mensch eigentlich sein. Und der Papst ist unser Diener. Das ist wirklich einer seiner vielen authentischen Titel. Jede Gemeinschaft braucht auch Führungskräfte. Ein Flugzeug kann nicht ohne einen Piloten fliegen. Ich denke, das hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass so eine sehr übertrieben anti-autoritäre Erziehung nicht wirklich zielführend ist. Und ja, das Zeugnis der Bibel ist ja auch sehr deutlich, wie eben Christus die Kirche uns gegeben hat, wie es ganz klar auch biblisch fundiert ist, dass es da einen Chef gibt, das ist der Papst, wie wir in der Bibel auch sehen, dass wenn dann die Apostellisten genannt werden, dass immer zuerst der Petrus steht, weil der Petrus eben von Anfang an gewusst hat, dass er der erste Papst ist. Das wird dann auch in der modernen Theologie schon bestritten. Sehr schade eigentlich. Ich habe mal mit einem meiner Professoren diskutiert, schon ein frommer Mann, würde ich auf jeden Fall sagen, aber halt auch von diesem Mainstream-Zeitgeist eben sehr beeinflusst, der dann gesagt hat, nein, Petrus ist nicht der erste Papst, so nach dem Motto, das Papstamt gab es damals ja noch gar nicht. Also habe ich nicht wirklich Verständnis dafür. Jesus hat die 12 Apostel berufen, er hat ihnen die 3 Aufgaben gegeben, die Dienste und Ämter, Munera, die heute von den Bischöfen ihren Nachfolgern erfüllt werden. Die 3 besonderen Ämter sind das Lehramt, das Leitungsamt und das Heiligungsamt. Das Lehramt, das Leitungsamt, das Hirtenamt, könnte man sagen, und das Heiligungsamt. Die Bischöfe lehren und erklären den Glauben der katholischen Kirche zusammen mit dem Papst. Bischof ist ein sehr hohes Amt in der Kirche. Man sagt auch, dass die Bischöfe direkt eben von Gott eingesetzt sind. Das ist auch so, dass man einen Diözesanbischof laut Kirchenrecht nicht wirklich einfach aus dem Amt entfernen kann. Da muss schon etwas sehr Schwerwiegendes stattgefunden haben, dass man einen Diözesanbischof eben wegschicken könnte. Wir werden dann auch noch auf die Unfehlbarkeit des Papstes zu sprechen kommen und auch auf die Grenzen der Unfehlbarkeit des Papstes. Das ist auch ein ganz aktuelles, sehr, sehr spannendes Thema. Ja, liebe Hörerfamilie, wir machen weiter hier bei diesem Thema, die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Wir sind vor dem Musikbeitrag beim Thema gewesen, Unfehlbarkeit, Lehramt. Das Lehramt ist eben so, dass es einerseits vom Papst ausgeführt wird und dann auch vom Papst in der Einheit mit den Bischöfen. Das Thema Unfehlbarkeit, ich werde später noch einmal genauer darauf eingehen, das ist ein eigenes Dogma auch, dass eben der Papst, wenn er ex cathedra aus dem Lehrstuhl heraus spricht, unfehlbar ist, aber nur dann, dazu später mehr, und dass auch der Papst mit den Bischöfen zusammen unfehlbar sind, wenn sie auf einem ökumenischen Konzil eben Glaubenswahrheiten definieren. Und wichtig ist, dass man hier immer daran denkt, es geht hier nur um Glaube und Sitten. Ja, moralische Aspekte oder auch Glaubensaspekte. Für alles andere ist die Kirche nicht kompetent, muss man sagen. Die Kirche spricht nicht über naturwissenschaftliche Sachen, die Kirche äußert sich, die Kirche hat viele Berater natürlich, die da spezialisiert sind, aber das ist immer so schlecht, wenn jemand einfach über Sachen redet, wo er sich nicht auskennt und nicht kompetent ist. Also so in unserem normalen Leben, da braucht es immer eine gewisse Demut. Ich bin ja Arzt vom ersten Beruf, kenne einen Arzt, dem hat man dann, ich möchte das nicht weiter ausführen, der musste halt überall seinen Senf dazugeben und ein bisschen wichtigtuerisch, aber sicher ein guter Arzt. aber der kann nicht kompetent in allen Bereichen sein und dann braucht es die nötige Demut. Oder wenn ich jetzt in der Schule bin, dann fragt mich ein Schüler etwas, dass man dann sagt, ja, gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es ist ja naheliegend, dass jeder sagen kann, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich weiß viel weniger, als dass ich etwas weiß. Da kann ich mal jemanden fragen. Bin sehr froh, dass ich einen Kollegen habe, ein sehr studierter Priester, der jetzt an der Universität arbeitet als Professor. Und dann frage ich den, dann diskutieren wir ein bisschen darüber, das ist immer spannend. Da muss ich jemand anderen fragen oder da muss ich irgendwo mich schlau machen, was in unserer Zeit auch leicht möglich ist. Das Lehramt, der Geist der Wahrheit. Die Bischöfe ja, nicht weil sie unbedingt gescheiter sind als andere Menschen oder der Papst, sondern weil eben auch, da kann man auch daran denken, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, natürlich den Bischöfen, wenn sie ihre Standesgnade benutzen, besonders beisteht, wie Jesus es versprochen hat. Ohne die Standesgnade geht natürlich nichts im christlichen Leben. Jeder hat seine spezielle Gnade und die Standesgnade eines Papstes, eines Bischofs, kann natürlich sehr, sehr groß sein, wenn sie mit dieser Gnade wirken. Man spürt das auch. Ich meine, ich will mich selbst nicht loben. Ich bin ein armseliger Sünder, der auch jede Woche zum Beichten geht. Aber wenn man dann Schullehrer ist, und der liebe Gott weiß ja, dass die schreienden, verhaltenskreativen Kinder schon durchaus recht anstrengend sein können, aber man bekommt dann schon die Gnade, dass man das dann schafft, dass man dann auch nicht ausrastet, nicht böse wird, seine Macht, jeder Lehrer hat eine gewisse Macht, eben nicht missbraucht und dass das dann schon friedlich soweit funktioniert. Ja, das nur am Rande. Das Lehramt, die Bischöfe, sie schreiben regelmäßig auch Hirtenbriefe, das kennen Sie ja, für ihre Gläubigen. Sie sollten schwierige Sachverhalte eben erklären. Ich habe da einige Bücher von heiligmäßigen Bischöfen und ihren Hirtenbriefen. Das wäre schon eine sehr gute Möglichkeit natürlich, die Gläubigen im Glauben zu stärken. Ich habe schon viele Hirtenbriefe gelesen aus unserer Zeit, aus dem deutschen Sprachraum, wo ich mir gedacht habe, Mann, oh Mann, da bin ich jetzt auch nicht schlauer als vorher. Ich weiß jetzt nicht, warum man da so seichte Sachen äußert. Ja. Viele sind auf dem Weg des Verderbens und anstatt sie mal aufzurütteln, kommen da dann so oberflächliche Gemeinplätze. Nun ja. Das Heiligungsamt, vor allem durch die heiligen Sakramente, heiligen die Bischöfe, die Gläubigen, auch die Priester. Die Bischöfe sind fruchtbar insofern, dass sie dann auch uns neue Priester geben können. Das ist mal mit so das Wichtigste. Ich kenne einen Mann, der eben auch einmal Regens im Priesterseminar war. Und dann habe ich mal gedacht, Mann, oh Mann, also das war sicherlich ein sehr, sehr guter Regens damals. Jetzt macht er etwas anderes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wer ist denn damals der Bischof gewesen? Ah, ja, das ist natürlich ein sehr guter Bischof. Also ich vermute mal, dass das dann dahinter gesteckt hat, dass der Bischof gesagt hat, okay, das Priesterseminar ist das Herz der Diözese, da werden die neuen Priester ausgebildet. Und ja, die Kirche steht und fällt mit den Priestern. Die Priester sind halt die normalen Mitarbeiter auch, das normale Bodenpersonal. Je besser die Priester sind, je besser die Pfarrer sind, umso heiliger ist dann auch das Gottesvolk. Und dann hat wohl dieser Bischof damals gesagt, ja, als Regens brauche ich wirklich einen sehr guten Mann. Und so ist das wohl damals abgelaufen, vermute ich. Ja, die Firmung ist an sich auch ein bischöfliches Sakrament. Also firmen kann jeder Priester in Lebensgefahr oder der normale Priester kann auch firmen, wenn er die bischöfliche Erlaubnis eben bekommt. Aber ja, ich bin schon der Meinung, dass das noch mehr die Bischöfe machen sollten. Früher in der Tradition gab es das nicht wirklich, dass da eben dann fast nur noch Nichtbischöfe firmen oder in der absoluten Mehrzahl. Dafür gibt es ja dann auch die Weihbischöfe, Der Weihbischof hat jetzt von der Jurisdiktion her nicht groß etwas zu sagen, hat da keine große Verwaltungsmacht, aber er hat eben die Kraft der Bischofsweihe und kann dadurch dann eben auch Priester weihen und kann eine Kirche weihen, einen Altar konsekrieren, weihen. Ja, und auch so schön und so wichtig eben die jungen Menschen dann zu heiligen durch die Firmung. Das Hirtenamt der Bischöfe. Die Bischöfe leiten die Kirche und entscheiden anstehende Fragen des kirchlichen Lebens. Es ist ja auch so, dass wir als Priester eben zum Gehorsam verpflichtet sind. Das ist auch so ein Thema. Ja, wurde schon viel befohlen, was wohl nicht so unbedingt der Wille Gottes ist. Ich meine, wenn jetzt jemand zu einer Sünde verpflichten wollte, das darf man grundsätzlich nicht machen, das ist schon klar. Aber ansonsten gilt es hier schon zu gehorchen. Ich habe mal mit einem guten Mann gesprochen aus einer Diözese, der in Leitungsverantwortung war, sehr, sehr lange. Der hat sich dann auch beklagt eben. Der hat dann gesagt, ja, der Gehorsam geht manchmal bis zur Priesterweihe. Man gehorcht dann so lange, bis man Priester ist. Priester ist man dann für immer auch. Priesterweihe kann einem keiner wegnehmen. Und danach macht man ein bisschen, was man will. Das ist natürlich nicht gut. Da ist dann auch kein Segen drauf. Das ist dann die Verantwortung von dem, der eben die Befehlsgewalt hat sozusagen. Gehorsam ist einfach eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ja, ich sage gern hier an dieser Stelle auch noch einmal, dass es so wichtig wäre, dass jeder ernstzunehmende Katholik in dieser Zeit einen Seelenführer hat. Beten Sie für einen, nehmen Sie einen, bleiben Sie ihm treu. Außer es läuft wirklich gar nicht gut. Und dann im Gehorsam ist so viel Segen, so viel Befreiung. Frage ich meinen geistlichen Begleiter, Padre, was soll ich machen? Ja, sagt er manchmal, muss ich beten darüber. Rufe ich ihn in 3 Tagen noch einmal an. Sage ich, Padre, wie schaut's aus? Ja, du machst das und das. Ich gehorche, es ist der Wille Gottes, ich habe sehr viel Schutz und sammle mir dann sogar noch Schätze für den Himmel durch den Gehorsam. Einfach schön. Ja, der Bischof entscheidet insbesondere, wo und wie er seine Priester einsetzt. Wir haben zurzeit, ich bin ein bisschen Sportfan, im Fußball auch, Deutsche Bundesliga zum Beispiel, sehr viele junge Trainer. Spannend, das sind auch gar keine so hochrangigen Spieler gewesen, die haben wirklich eher niederklassig gespielt, aber sie sind sehr, sehr gute Trainer, Menschenführung, sehr wichtig natürlich, wenn man da ein Team mit 20 Superstars und ja, führt, Primadonnen teilweise, und sie sind taktisch natürlich auch sehr gut ausgebildet. Also der Trainer kennt die Stärken und Schwächen seiner Spieler. Der Bischof sollte auch die Stärken und Schwächen seiner Priester kennen und sie dann dort einsetzen, wo sie eben auch gut und segensreich wirken können. Es kann nicht jeder alles, aber viele haben schon ausgeprägte Stärken auch. Ich kenne einen, schon lange her, einen sehr guten Priester von einem anderen Land, eben der sehr gut und fromm ist, und dann ist er mal Pfarrer geworden, aber das hat dann irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Hat sich auch sehr unwohl gefühlt, und dann hat ein sehr guter Bischof eben schnell auch gesagt, okay, dann mach was anderes. Ja, war einen Versuch wert, man kann immer etwas daraus lernen. Jetzt kommt einer der schönsten Sätze, den ich kenne, was eben die Kirche angeht. Das oberste Ziel ist das ewige Heil der Seelen. Das ist das höchste Kirchengesetz und der wichtigste Grundsatz der Heiligen Kirche. Salus animarum suprema lex. Das Heil der Seelen ist das höchste und das wichtigste Gesetz. Das ist einfach wunderschön. Ich muss es noch einmal wiederholen. Das Heil der Seelen ist das höchste Gesetz. Dem sollte sich alles unterordnen. Die Bischöfe, die 12 Apostel, die Jesus damals eben berufen hat, 11 plus 1, der Matthias bitt für uns, ist ja dann noch dazugekommen. Schön, dass wir in Deutschland, meiner Heimat, auch ein Apostelgrab haben. Fahren Sie doch bitte mal zum heiligen Matthias nach Trier, in die Abtei St. Matthias. Dort, wenn Sie hineingehen, rechts in die Krypta hinuntergehen, ist das Apostelgrab. Bin sehr froh, dass ich einmal die heilige Messe dort feiern durfte. Die Votivmesse natürlich dann vom heiligen Matthias, der im Februar gefeiert wird. Und dann ist ja eben die Lesung auch da dann dran, wo aus der Apostelgeschichte dann gelesen wird, wie das gewesen ist. Sie kennen das hoffentlich, eben wo man gesagt hat, es müssen wieder 12 sein. Und dann haben sie 2 eben genommen, das Los geworfen und der Matthias wurde dem Apostelkollegium zugezählt. Und ja, als ich dann diese Lesung gelesen habe, da hat es mir wirklich so eine Gänsehaut durchgestellt, von oben bis unten, da hat man wirklich gespürt, der Heilige steht neben dir. Es ist ja auch so, dass er dann, wenn sein Grab dort ist, wenn Reliquien erster Klasse da sind, dann ist er auch wirklich gegenwärtig. Diese wunderbaren Apostel, zu denen man, denke ich, auch noch öfter beten sollte, die heiligen 12 Apostel oder 12 plus 1, Paulus kann man auch noch dazu zählen, bittet für uns und für unsere Bischöfe. Die Kirche wurde älter, die Kirche breitete sich sehr rasch aus. Es ergab sich dann die Notwendigkeit, Mitarbeiter zu finden, denen man die Leitungsvollmacht der Apostel übertragen konnte. Das lesen wir dann, dass eben die Apostel ihre Mitarbeiter eingesetzt haben, also geweiht haben. Schon damals, Sakramente sind von Gott, sind biblisch fundiert, durch Handauflegung und Gebet. Ist auch so schön, wenn wir dann da in die Tradition hineinschauen, auch eben, wie viele Heilige dann auch durch die Apostel geweiht worden sind, wenn sie da den heiligen Timotheus oder Titus denken. Die heiligen Timotheus und Titus, bittet für uns, sind enge Mitarbeiter des heiligen Apostels Paulus gewesen. Sie gehören zu den wichtigsten Gestalten der frühen Kirche. Timotheus wurde sehr geschätzt von Paulus und er ist daneben Bischof geworden der Gemeinde von Ephesus. 2 Briefe an ihn sind ja in der Bibel enthalten. Erst ein 2. Timotheusbrief und der Titus, auch ein spannender Mann, ein Heidenchrist, der wichtige Aufgaben bekam und dann eben zum Bischof geweiht wurde und auf der Insel Kreta in Griechenland heute die kirchliche Ordnung gefestigt und aufgebaut hat. Hier auch der Titusbrief aus der Bibel. Das ist also immer noch die Art, Handauflegung und Gebet, wie Diakone, Priester und Bischöfe geweiht werden. Und seit dem 2. Jahrhundert nennt man die Nachfolger der Apostelbischöfe. Das kommt vom griechischen Wort Episkopos, was übersetzt Aufseher bedeutet. Ja, zum Abschluss dieses kleinen Vortrags noch ein Gedanke hier. Aufseher, also der, der oben auf dem Berg stehen sollte sozusagen und dann mit dem Fernglas alles beobachtet und checkt, würde man sagen in Neudeutsch, und der daneben das Unkraut ausreißt, der daneben pflanzt, der dann eben die Pflanzen beschneidet, dass sie besser eben wachsen können. Und so ein Aufseher, ja, der hat vor allem natürlich auch die Aufgabe und Pflicht, dass er dann bei Missständen einschreiten würde und dass er da dann eben das Unkraut ausreißt. Das wäre auch immer sehr wichtig. Es geht dann weiter mit dem Vortrag Die Kirche und ihre Hierarchie, Teil 2. Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.
Liebe Hörfamilie, Wir danken Ihnen, dass Sie erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit und Reinheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Wir danken Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für Ihre tiefgehenden und ermutigenden Worte über die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Wir wünschen Ihnen, lieber Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, für Ihr Apostolat und die Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott, und wir freuen uns schon auf einen nächsten weiteren Beitrag. Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Opfer und Ihre Treue. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti. Püet Sie Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.